HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit David Garrett. Gastgeber ist Andreas Bomba. David Garrett ist Geiger, spielt Klassik, Rock und Crossover, was auch immer das ist, ist damit ungemein erfolgreich. Die Fans lieben ihn. Für Kritiker ist David Garrett allerdings eine Reizfigur. Das kann ja nicht wundern. Über all das wollen wir reden, Herr Garrett, aber zunächst, Sie bekommen in diesem Jahr, 2017, den Frankfurter Musikpreis. Wie haben Sie als weltweit unterwegs seiender Künstler davon überhaupt erfahren?
Ja, mittlerweile ist das ja ziemlich einfach, per E-Mail, und habe mich natürlich sehr darüber gefreut. Ist ja ein sehr renommierter Preis. Insofern bin ich sehr gespannt auf die Preisverleihung und natürlich auch auf das ganze Event, und ist ja auch im Rahmen der Frankfurter Musikmesse, genau so war es. Und dementsprechend ist es doch ein wunderbarer Rahmen.
Seit 1982 gibt es diesen Musikpreis. Sie sagten, er ist sehr renommiert. Das ist in der Tat richtig, wenn man mal auf die Liste der Preisträger guckt. Prämiert werden, so heißt es, Persönlichkeiten für außergewöhnliche Leistungen in der Interpretation, Komposition, Musik, Wissenschaft, Lehre und Förderung des Musizierens. Die Preisverleihung findet jedes Jahr im Rahmen der Musikmesse statt. Diese Musikmesse und der Bundesverband der deutschen Musikinstrumentenhersteller haben den Preis gestiftet. So, ja. Herr Garrett, Interpretation, Komposition, Musik, Wissenschaft, Lehre und Forschung des Musizierens, Lehre und Förderung des Musizierens, ein weites Feld. Wo finden Sie sich wieder?
Eigentlich in allem. Das muss ich wirklich sagen. Also wenn wir jetzt das Punkt für Punkt durchgehen würden, erstens fühle ich mich sehr nah an Komposition, denn das habe ich auch studiert. Das ist etwas, was ich liebend gerne tue, mit Leidenschaft. Das ist auch etwas, was ich seit über 10 Jahren in meine Projekte mit einbinde, ob es Filmmusik ist, ob es Arrangements von populärer Musik ist, ob es Eigenkompositionen sind. Das ist etwas, womit ich auch mit den in Anführungsstrichen Erfolg hinbekommen habe. Das ist etwas, was zu mir gehört. Ja, Interpretation der großen Klassiker ist auch etwas, womit ich mich identifiziere. Darüber hinaus gab es noch ein paar andere Punkte, wenn Sie noch mal kurz...
Da ging es noch um Musik, Wissenschaft, Lehre und Förderung des Musizierens.
Ja, die Förderung des Musizierens ist doch etwas, was... ich will mich jetzt nicht selber loben, aber es ist etwas, was sehr, sehr am Herzen liegt, seit ich mit Musik angefangen habe. Gerade auch die Richtung, auch Crossover zu spielen, also Musik zu spielen, die jungen Menschen bekannt ist, womit sie sich vielleicht ein Stück weit eher identifizieren können. Das war doch eigentlich das war mit Sicherheit etwas, was ich gemacht habe, um ein breiteres Publikum zu bekommen und auch das Interesse zu bekommen für klassische Musik. Und es hat funktioniert. Jeder, der bei mir bei einem traditionellen Klassikkonzert gewesen ist, wird das auch sehen. Es sind sehr, sehr viele junge Menschen da, Menschen, die noch nie bei einem Klassikkonzert gewesen sind. Ja, das ist doch etwas Wunderschönes, und es hat funktioniert. Man hat Menschen erreicht, die man sonst nicht erreichen hätte können.
Die Jury hat ja auch gewürdigt den hohen Erlebnisfaktor bei Ihren Konzerten. Über das, was Sie gesagt haben, hinaus, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Okay. Was ist denn Erlebnisfaktor bei Ihren Konzerten? Dass die Leute aufstehen können, mitklatschen, mit sich bewegen können und nicht nur stumm im Sessel sitzen?
Unter anderem. Natürlich gibt es da weniger, Hemmschwellen, wenn man gerade auch Crossover spielt, weil natürlich die Atmosphäre eine ganz andere ist. Wir spielen nicht in klassischen Sälen, wir haben natürlich auch Verstärkung. Dementsprechend sind sicherlich auch Menschen eher dazu geneigt, gleich auch mal zwischendurch kurz zu klatschen und auch mal aus sich herauszugehen, wie das vielleicht in der Philharmonie jetzt in München nicht der Fall ist, weil einfach die Umgebung das nicht gibt. Aber ich bin auch jemand, der von Anfang an gesagt hat, Klassik ist auch Unterhaltung. Und Klassik darf nicht Religion sein. Für mich kann natürlich als Interpret Klassik sehr nah an Religion sein, weil ich natürlich das fühle mit Herzen und weil ich auch dem Komponisten gerecht werden will. Aber in dem Moment, wo ich auf die Bühne gehe, muss ich musizieren, muss ich Spaß dran haben. Und das muss das Publikum auch. Dementsprechend bin ich der Erste, der von Anfang an gesagt hat, dieses sehr zurückhaltende, nicht mal zwischen den Sätzen klatschen, ist ja auch gar nicht mal von der Tradition richtig. Insofern möchte ich dem Publikum von mitteilen, mehr oder weniger, ihr müsst Spaß haben. Ihr dürft euch da nicht zurücknehmen.
Sie sprechen von verschiedenen Konzertformaten, also dem klassischen Konzert und auch dem Crossover-Konzert. Ich bleibe mal bei dem Begriff.
Wir wissen beide nicht genau, was es ist.
Ja. Sehen Sie diese Konzertformate identisch oder ist das für Sie auch was anderes? Akzeptieren Sie das, wenn Sie in der Philharmonie spielen, zu sagen, okay, hier wird nicht geklatscht und ich fordere die Leute auch nicht dazu auf, wenn sie es nicht machen, weil das ist jetzt halt ein anderes.
Ich mache das ja schon ein paar Jahre. Ich bin jetzt 36 Jahre alt und ich habe auch die Möglichkeit immer genutzt, mit dem Publikum zu kommunizieren. Ich glaube, Kommunikation in der Musik, aber auch außerhalb der Musik ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, damit bezieht man auch Menschen mit ein in das Leben, was man führt, in die Musik, die man liebt. Und das ist ein großer Bestandteil auch ja, meiner Person, auch über Musik zu erzählen, über mich zu erzählen und auch das, was mir am Herzen liegt. Deswegen ist Kommunikation nicht nur in der Musik ganz, ganz wichtig als Künstler.
Sie könnten ja, wenn Sie auf die Frage angesprochen werden, die ich gerade gestellt habe, sagen, als klassischer Geiger, der auch Rockmusik spielt und der auch Crossover spielt, wir erwähnen den Begriff immer wieder.
Ich weiß, wir wissen, wie gesagt, immer noch nicht genau, was es heißt, aber vielleicht finden wir nachher eine schöne Definition.
Sie könnten als David Garrett ja auch sagen, ich als klassischer Geiger, ich kann auch Musik machen, wenn der Strom mal ausfällt.
Das habe ich auch des Öfteren gemacht, wenn die Verstärkung auch mal einen technischen Defekt hat. In solchen Momenten ist es mir geradezu ein Bedürfnis auch zu zeigen, okay, gerade beim Crossover-Konzert, wenn mal was nicht funktioniert technisch, es geht trotzdem weiter.
Ist das denn vom Spielen her was anderes, wenn man weiß, jetzt ist es unplugged, wie man in der Popmusik sagt? Also jetzt spiele ich einfach in einem Saal, ich habe die Geige in der Hand, spiele allein, da ist noch ein Klavier, das mich begleitet, vielleicht auch ein Orchester.
Ja.
Oder wenn dann eben Lautsprecher sind, wo man vielleicht dynamisch gar nicht so viel machen muss, weil da kann einer an den Reglern sitzen und ein bisschen nachhelfen.
Nein. Ich habe mir da oft Gedanken drüber gemacht, weil die Frage schon mal in der Vergangenheit gekommen ist. Und auch im Zusammenhang mit, müssen Sie sich umstellen zwischen Klassik und Crossover. Und ich habe mir eins ganz, ganz fest vorgenommen. Ich übe ja, wenn ich unterwegs bin, ob ich Crossover oder Klassik spiele, übe ich ja im Hotelzimmer. Und das Spiel selber, das Geigerische, darf sich nicht verändern, egal was du spielst. Die Dynamik muss dieselbe sein. Sonst müsste ich ja immer irgendwie zwischen zwei Welten, in Anführungsstrichen, unterwegs sein und auch Spiel von der Spieltechnik. Das kann ich nicht machen. Das wäre für mich ja auch wahnsinnig anstrengend, da Unterschiede geigerisch irgendwie hinzubekommen. Also für mich ist klar, wenn ich ein Beethoven-Konzert spiele, muss ich natürlich auch den Ton projizieren im Raum. Aber ganz genauso, wenn ich etwas auch verstärkt spiele, benutze ich genau dieselbe Dynamik. Sonst könnte ich auch nicht zwei Tage später Beethoven wieder spielen. Das ist ganz wichtig. Die Technik an sich und auch das Musikalische, das darf sich nicht verändern, egal in welchem Genre man unterwegs ist.
Jetzt machen wir ein wenig Musik, David Garrett.
Ja.
Natürlich Geige.
Ja,
aber jetzt spielen erstmal nicht Sie selbst, sondern ein Musiker, Josef Hassid, ein Schüler von Karl Flesch, der spielt ein Stück von Edward Elgar, La Capricieuse. Vielleicht sagen Sie was zu dem Künstler. Warum kommen Sie auf diesen für uns heutige relativ unbekannten
Spieler? Ja, es ist einer der ganz, ganz großen Geiger, obwohl der Name vielleicht nicht so präsent ist, selbst für Menschen, die sehr affin mit Klassik sind. Aber ein wunderbarer Geiger, der wahnsinnig farbenreich gespielt hat, ein wunderschönes Vibrato gehabt hat, leider sehr, sehr früh verstorben ist. Aber auch ein Schüler zusammen mit Ida Händel, einer meiner Lehrerinnen bei Karl Flesch gewesen ist. Und ist eine tolle Aufnahme. Eine der 8 Stücke, die er aufgenommen hat. Also mehr gibt es leider nichts von ihm. Und ich denke, das ist ein bisschen eine Rarität, aber eine sehr, sehr schöne Rarität.
Edward Elgar, La Capricieuse, eine rare, seltene Aufnahme eines Geigers, Josef Hassid, sehr geschätzt von David Garrett, der zu Gast ist in HR2 Kultur, der Sendung Doppelkopf mit Andreas Bomber am Mikrofon. David Garrett bekommt 2017 den Frankfurter Musikpreis. Da haben wir drüber gesprochen schon. Jetzt gucken wir nochmal auf die Begründung der Jury, Herr Garrett. Zahllose Menschen an die klassische Musik heranzuführen und gleichzeitig die Neugier für klassische Musik zu wecken. Das sagt die Jury. Eigentlich ist das doch eine Aufgabe der Musikpädagogen, der Musiklehrer. Machen die was falsch oder ist der Künstler an sich, der auf der Bühne steht, nicht doch der wahre und bessere Vermittler?
Ich glaube, der Künstler ist immer der bessere Vermittler. Wer kann mit größerer Leidenschaft auch Menschen überzeugen von etwas, was Wertigkeit für mich jetzt in diesem Sinne hat? Und ich habe ja auch die Möglichkeit, und die nutze ich sehr, sehr häufig auch für meine Proben, auch junge Menschen einzuladen. Das mache ich seit Jahren sehr, sehr gerne. Das Konzert selber ist natürlich für mich immer das ganz Besondere, aber was ich auch toll finde, ist, junge Menschen gerade auch zu zeigen, wie Musik auch entsteht, wie man an Musik arbeitet, wie auch die Kommunikation zwischen dem Orchester, dem Dirigenten in der Probe stattfindet. Das ist alles, ich glaube, vielleicht sogar noch ein Stück weit persönlicher als das Konzert selber. Und da lege ich seit Jahren viel, viel Wert drauf, Schulklassen einzuladen.
Was fragen denn die jungen Leute, wenn sie sagen, jetzt stellt mir mal Fragen? Oder bewundern die sie einfach? Legen die ihnen zu Füßen?
Das ist meistens vielleicht gar nicht mal so auf die Musik bezogen. Das kann man den jungen Menschen aber gar nicht böse nehmen, weil die kennen mich vielleicht auch aus einem anderen Aspekt. Und dementsprechend wollen die schon ein bisschen was Persönliches über mich erfahren.
Zum Beispiel das, was unsere Hörer und ich persönlich jetzt auch wissen will, wie sie eigentlich zum Instrument gekommen sind. Warum spielen sie Geige? Wann hat das angefangen?
Musik war, seit ich ein kleines Baby war in unserer Familie. Also meine Mutter war klassische Balletttänzerin. Mein Vater ist zwar gelernter Jurist, aber jemand, der klassische Musik liebt. Das heißt, Musik wurde immer gespielt in unserem Haus. Damals noch, ich bin ja noch ein Kind der 80er Jahre, gab es auch noch die LP. Das heißt, meine Mutter hat sehr häufig auch viel Ballettmusik zu Hause, noch auf Schallplatte damals gehört. Gott, da merkt man erst, wie alt man ist, wenn man das so sagt. Aber ich bin immer mit Musik umgeben gewesen als Kind. Und mein älterer Bruder Alexander hat dann mit 6 Jahren angefangen, Geige zu spielen. Ja, im Nachhinein weiß ich gar nicht, ob es etwas ist, was ich faszinierend fand oder ob es etwas eher damit zu tun hatte, dass er etwas bekommen hat, was ich nicht bekommen habe. Und als jüngerer Bruder, ich glaube, das können vielleicht die ein oder anderen nachvollziehen, wenn man dann doch immer so das neueste Gadget haben, was der Ältere auch bekommt. Und das war in diesem Fall die Geige.
Welche Geigerinnen, ja, früher vielleicht mehr Geiger, standen denn im Vinyl-Plattenschrank ihrer Eltern? Erinnern Sie sich?
David Oistrach wurde sehr gerne und oft gehört. Jascha Heifetz, Nathan Mielstein, also eher so die etwas russischere Schule.
Ist das richtig, dass es damals viel weniger prominente Geiger, viel weniger Stars gegeben hat als heute? Also Ihnen und mir fielen, glaube ich, auf Anhieb 25 Geigerinnen und Geiger, gerade jüngeren Alters ein, die heute die Weltspitze dominieren. Ja. Das waren früher, glaube ich, nicht so viele.
Da möchte ich Ihnen widersprechen. Also ich glaube, dass gerade, man nennt es ja so das goldene Zeitalter der Geiger, so in den 40er, 50er, 60er Jahren, da kann ich Ihnen bestimmt mehr Namen nennen, als die mir heute einfallen. Also von Schering, Yuri Menuhin, Michaelmann, Jascha Heifetz, Isaac Stern, Hubermann. Also das waren schon alles fantastische Geiger, die auch ihre Persönlichkeit in die Interpretation mit eingebracht haben. Ja, es war sicherlich eine Zeit, die auch musikalisch fast schon faszinierender war als heute, denn es gab noch diese verschiedenen Schulen, also auch die verschiedene Art, ein Stück zu interpretieren, auch zu spielen selber. Es gab die franco-belgische Schule, es gab die russische Schule, dann gab es dann doch die amerikanische Schule. Und das hat natürlich auch viel damit zu tun, wie man ein Instrument lernt. Und man konnte diese Geiger, das ist heutzutage etwas schwieriger, sehr, sehr schnell an der Art des Glissandos, an der Art des Vibratos, an der Phrasierung erkennen. Und das war etwas, was mich damals schon sehr fasziniert hat, der persönliche Ton. Ich glaube, das ist wie bei der Stimme. Dieses, ich erkenne sofort, wer es ist, ganz, ganz wichtig ist, dass man seine eigene Stimme sozusagen auf dem Instrument findet.
Wann sind Sie auf die Idee gekommen, dass das klassische Geigenspiel in Anführungszeichen Ihnen nicht genügt? wenn Sie ein Kind der 80er sind, wie Sie sagen, dann haben Sie natürlich, das haben alle, das tun ja auch heute noch junge Musiker, die hören ja nicht nur klassische Musik und das Violinkonzert von Berg oder so Sachen, sondern die hören natürlich die Musik, die alle jungen Leute auch hören, mehr oder weniger. Aber dass man daraus dann auch selbst Musik macht und auf die Idee kommt, ich verbinde das alles irgendwie miteinander, auf die Idee muss man doch kommen.
Aber auf diese Idee sind schon viele andere große Geiger vor mir gekommen. Es gab natürlich eine Zeit, wo die Interpretation mehr im Vordergrund stand. Aber auch in der Zeit, wenn wir jetzt uns an die Namen auch halten, die ich gerade erwähnt habe. Jascha Heifetz hat zum Beispiel ein Musical geschrieben. Fritz Kreisler hat über Jahre Eigenkompositionen geschrieben, sie dann allerdings verkauft als Kompositionen, die er gefunden hat und die nicht von ihm stammten. Auch ein Nathan Mielstein hat sehr, sehr viel geschrieben, nicht nur für Geige, sondern auch für Klavier. Ich glaube, dass das Bedürfnis, über die Interpretation hinaus etwas zu kreieren, dass die in jedem Geiger, in jedem Musiker schlummert. Jetzt muss man vielleicht das Risiko eingehen, auch etwas außerhalb des eigentlichen Geigenspiels auch machen zu wollen. Das ist sicherlich nicht einfach, diesen Schritt zu gehen, aber er ist schon oft von vielen guten und vielleicht auch nicht so guten Geigern beschritten worden.
Kennen Sie Kollegen, von denen Sie wissen, dass Sie das gerne machen würden, die sich einfach nicht trauen?
Ich glaube, es ist sehr, sehr vielen Geigern bewusst, in dem Moment, wo man etwas anders macht, dass es sicherlich auch schnell immer Kritik gibt. Das ist aber in allen Bereichen des Lebens so. Und entweder entscheidet man sich, es zu tun und auch die Kritik, die muss man ja auch abprallen lassen können. Das ist eine persönliche Entscheidung, ob man diesen Weg geht.
Jetzt kommen wir zu dem Begriff Crossover und dann zu der nächsten Musik. Deshalb baue ich Ihnen jetzt eine Brücke, weil ich auch nicht weiß, was Sie antworten, weil ich auf diese Frage eben auch keine Antwort wüsste, was dieses Crossover eigentlich besagt. Das gehört ja zu Ihrer, in Anführungszeichen, Marke, wenn Sie sich präsentieren, wenn Sie präsentiert werden, auch was das Publikum von Ihnen hören will. Ja. Also Crossover, was ist das eigentlich? Dass man in einem Konzert mehrere Konzertarten oder mehrere Musikarten spielt, also Bach, Brahms, Dvorak, vielleicht auch Stravinsky, Hindemith, Bernstein und dazu im selben Konzert Pop und improvisierte Musik oder dass man versucht, alles auf einmal zu machen oder dass man separiert und sagt, ich spiele heute das und morgen das.
Ich glaube, Crossover ist für mich einfach nur die Definition, etwas zu machen, was vielleicht der traditionellen Klassik etwas abweicht und was sehr persönlich ist. Crossover für mich hat die Definition, etwas zu spielen, was keiner vorher gespielt hat. Das heißt, Stücke, die mir persönlich gefallen, so zu interpretieren, so zu arrangieren und auch natürlich, was dazu gehört, selber zu schreiben. Das ist für mich die Definition von Crossover. Jetzt gibt es keinen besseren Begriff, den wir benutzen können.
Kreuzweise auf Deutsch.
Tja, hört sich auch nicht viel besser an. Ich glaube, jeder definiert und muss Crossover für sich anders definieren. Das macht diese Musik oder diese Musikrichtung halt auch interessant und faszinierend.
Also Sie finden, das ist eine eigene Musikrichtung.
Für mich schon.
Ist keine Melange zwischen A und B, sondern es kommt was Neues bei raus.
Vielleicht von außen betrachtet kommt es einem so vor, als wenn es eine Musikrichtung ist oder keine ist, keine Ahnung. Von außen kann ich es nicht betrachten. Aber für mich ist es genauso wie eine Interpretation vom Beethoven-Violinkonzert, ist es für mich etwas ganz Eigenständiges.
Und das hat dann damit zu tun, dass man auch ein ganz anderes Publikum hat.
Das wäre natürlich nicht schlecht, wenn man ein Publikum mit damit generiert. Also ich habe es jetzt nicht nur deswegen gemacht. Ja, das wäre auch der falsche Ansporn. Ich wollte etwas machen, was mir Spaß macht, was mir Freude bereitet, was mich auch kreativ auslastet. Und wenn natürlich auch zusätzlich dazu ein junges Publikum dazukommt, zwei Fliegen mit einer Klappe.
Jetzt kommt die zweite Musik, David Garrett, in dieser Sendung. Was haben Sie sich ausgesucht?
Ich würde gerne von Richard Tauber etwas hören. Es war ein begnadeter Sänger, der auch wieder wie Josef Hasset, ich bin jemand, der Leute liebt, die einen ganz besonderen Sound haben, etwas ganz Persönliches in der Stimme. Und Richard Tauber kann ich unter Tausenden von Tenören sofort wiedererkennen. Ich würde sagen, Franz Leha, irgendwas von Dein ist mein ganzes Herz. Ich glaube, eine tolle Nummer. Die nehmen wir jetzt. Dein ist mein ganzes Herz, wo du nicht bist.
Richard Tauber singt Franz Lehár auf Wunsch von David Garrett, dem Geiger. Richard Tauber, das muss man vielleicht dazu sagen, das war der Liebling der Deutschen in den 20er und 30er Jahren, bis er dann unter den Nazis ziemlich gelitten hat und nicht mehr auftreten durfte.
Och, das war eine ganz dunkle Zeit, künstlerisch auch gesehen. Nachzuvollziehen ist das überhaupt gar nicht.
Wir sind ja auch heute nicht davor gefeit, wenn man sich die Welt so betrachtet.
Es ist viel Positives in unserer Zeit und natürlich auch, wie das immer so ist, auch viel Negatives. Aber ich bin jemand, der Optimist ist. Ich glaube an die Menschen und auch an das Gute im Menschen. Insofern, ich glaube, man muss halt immer diesen Optimismus auch haben.
Und ihn verbreiten, von der Bühne aus am besten.
Absolut. Ich glaube, dass ich auch als Musiker die Aufgabe immer habe, gerade Menschen, die vielleicht durch eine schwere Zeit gehen, egal wie, persönlich oder halt auch beruflicher oder vielleicht sogar politischer Natur, denen für die 2 Stunden eine gute Zeit zu geben. Dafür ist Musik da. Musik ist Urlaub von Problemen, auch für die Seele. Ich habe auch den Anspruch, das auch genauso auf der Bühne zu machen, dass das Publikum sozusagen wirklich für diese Zeit ja, in den Bann zu ziehen, in die Musik mit einzubeziehen, auch in meine Leidenschaft mit reinzubeziehen. Und wenn das funktioniert, dann ist das der schönste Job der Welt.
Kommen wir nochmal zurück, David Garrett, zu diesem Crossover. Wir bewegen uns dann auch wieder weg von diesem schwierigen Begriff. Okay. Dennoch nochmal die Frage, was möchten Sie dem Publikum zeigen? Dass zum Beispiel ein Komponist wie Bach modern ist, das ist swingende Musik, es kann auch rockige Musik sein. Also ist es wichtig, diese Verbindung auf diese Weise zu ziehen oder dass auch die Rockmusik mittlerweile klassisch geworden ist, Klassiker zu bieten
hat. Ich finde beide Seiten wahnsinnig faszinierend. Es ist doch toll, wenn man sich jetzt vielleicht mit klassischer Musik nicht so auskennt, auch zu erleben, dass ja die Harmonien, die Chord Progressions, die haben sich nicht viel verändert. Eine Arie ist ja sozusagen die dreiminütige Popstück der Neuzeit. Und diese Brücke zu schlagen, also dass es nicht so weit weg ist von dem, was wir tagtäglich hören im Radio, das finde ich doch toll.
Gibt es Musik, bei der Sie sagen, da lasse ich die Finger weg? Die ist mir so heilig, die soll so bleiben, wie es ist. In beiden Genres, sowohl in der Klassik als auch in der Rockmusik, unsterbliche Songs, die so sind, wie sie sind und einfach nicht verändert werden sollen.
Nein, gibt es nicht. Denn ich glaube, wenn man etwas mit Geschmack macht, kann man aus etwas Tollem, etwas ganz Besonderem, immer noch etwas Besonderes machen. Und ich glaube auch, dass kein Komponist etwas geschrieben hat und gesagt hat, das ist so das Einzige, wie es sein soll. Ich glaube, dass gerade die großen Komponisten, die ich bewundere, immer auch die größten Innovators waren und nach etwas Neuem gestrebt haben und sich auch an, ja, angelehnt haben oder etwas aufgebaut haben aus anderen Musikrichtungen, aus anderen Komponisten, aus populärer Musik von deren Zeit. Und ich glaube, dass Musik dadurch lebt, Veränderung zu erfahren. Und wenn man diese Veränderung scheut, dann stirbt Musik. Ich glaube, man darf da keine Hemmschwelle haben.
Der Komponist Gustav Mahler ist 1911 gestorben, zu der Zeit, als gerade der Film erfunden wurde. Mhm. 20 Jahre später gab es den Tonfilm und viele sagen, das ist Filmmusik, Mahler. Nur konnte er keine mehr schreiben, weil es das Medium noch nicht gab. Die ja, Arbeit abgenommen.
Aber natürlich auch so Komponisten wie Korngold haben natürlich auch ein bisschen an die Fußstapfen von dieser groß symphonisch schwelgenden Musik auch getreten. Für mich hat Filmmusik auch viel mit Visualisierung zu tun und emotionale Visualisierung. Für mich ist ein guter Soundtrack sozusagen die moderne Oper, weil man doch versucht, ein emotionales Bild zu malen und zu untermalen. Das ist für mich auch eine Musikrichtung, die ganz großen Stellenwert hat.
Ja, wir müssen ja die Opern von Giacomo Puccini zum Beispiel nehmen. Die Musik ist auch sehr filmisch geprägt. Da kann man sich oft sehr schöne Szenen vorstellen.
Puccini ist auch etwas, egal welche Musikrichtung man mag, man ist sofort in den Bann gezogen. Ja.
Jetzt kommen wir mal zur Kritik an Ihnen.
Gibt es da welche? Es hört sich jetzt blöd an, aber ich bin jemand, der also wirklich...
Ja, doch, von den Seiten der klassischen Kritik wird also doch... Da gibt's ja,
ich gebe Ihnen das beste Beispiel. Ja. Einer meiner ersten Lehrer hat mir mal ein paar Kritiken vorgelesen und ich wusste nicht, von welchen Komponisten oder von welchen Geigern das war. Mann, ist ein Beethoven, ein Mozart, ein Paganini, ein Vuitton, ein Wieniawski und auch ein Jascha Heifetz zerrissen worden. Ich glaube, Kritik Es ist gut, dass es sie gibt, aber sie ist nicht immer berechtigt.
Sie haben den Namen Korngold erwähnt. Ja. Erich Wolfgang Korngold ist das beste Beispiel. Das tolle Violinkonzert, was Sie vermutlich
hat
auch...
Hat ja auch nie, ein großartiger Komponist und immer darunter gelitten, dass man ihn als Filmmusikschreiber halt auch nicht in der Klassik ernst genommen hat. Und das ist natürlich auch ein gutes Beispiel.
Für klassische Kritiker ist das ein Mangel. Das ist zweitklassige Musik. Darauf möchte ich auch raus, dass man eigenartigerweise dieses Schubladendenken, wenn man es mal beobachtet, wenn ein klassischer Musiker, wie zum Beispiel Friedrich Gulda, ein begnadeter Pianist und Mozart-Interpret, oder Thomas Quasthoff, dieser tolle Sänger, wenn die mal fremdgehen, das auch auf Platte machen, Gulda hat ja ziemlich anarchischen Jazz gemacht und Quasthoff hat sich auch...
Großer Fan. Da gibt es eine wunderbare Anekdote, die ich gleich erzählen möchte.
Dann erzählen Sie sie doch gleich.
Friedrich Gulda, großer Pianist, auch ein toller Interpret. Ich weiß nicht, ob diese Geschichte stimmt, aber ich habe mich immer darüber sehr köstlich amüsiert. Friedrich Gulda spielt in der Carnegie Hall einen Abend von Beethoven Klaviersonaten, kommt auf die Bühne und annonciert erstmal, heute Abend wird es keinen Beethoven geben, sondern wir spielen Jazz. Er wartet ein bisschen am Klavier. Ein paar Leute stehen auf, sind wahrscheinlich nicht einverstanden mit diesem Wechsel des Programms und gehen aus dem Saal raus. Er sitzt immer noch da, wartet die Situation ab. Wendet sich dann nochmal dem Publikum zu und sagt dann so, nachdem alle Arschlöcher jetzt raus sind, spielen wir Beethoven.
Das ist ihm durchaus zuzutrauen. Das ist ihm durchaus zuzutrauen. Die klassischen Kritiker, die sagen, naja, das kann der doch nicht so gut. Schuster, bleib bei deinem Leisten und die echten Jazzspieler sind doch viel besser. Andersrum.
Ja, jemand beurteilt über Äpfel, der keine Äpfel selber herstellt. Also ein Kritiker, entschuldige, ich will niemandem zu nahe treten, aber
wir nennen ja
im Endeffekt
keine Namen.
Ist es auch nicht jemand, der Musik selber macht. Und ich glaube, man sollte da nicht drüber urteilen. Die Vielfalt, die ist ganz, ganz wichtig, auch für einen Künstler, egal ob im Endeffekt man einen Bereich besser macht oder schlechter. Ich glaube, dass sich das Ausdrücken als Musiker, das hat nichts mit den Genres selber zu tun und auch nicht mit der Klassik. Sprich, wenn ich Beethoven gut spiele, heißt das zwingend, dass ich nicht etwas anderes gut machen kann oder andersrum. Ich sehe da nicht den Zusammenhang.
Es gibt andersrum die Leute, die sagen, zum Beispiel bei Keith Jarrett, jemand, der von der improvisierenden Musik herkommt, der hat Bach wohltemperiertes Klavier gespielt. Und da haben alle gesagt, boah, dass der das auch kann. Oder Benny Goodman, der das Mozartsche Klarinettenkonzert gespielt hat. Oder Sting. Also es gibt ganz viele, wo man dachte, guck mal, was der alles kann. Also da ist die Bewunderung auf einmal groß.
Ja, da ist aber wahrscheinlich vielleicht so der Überraschungseffekt. Oh, er kann spielen. Ist nicht ganz nachvollziehbar, weil ich finde das natürlich toll. Ich bin großer Fan auch von Sting, dass er auch wieder aus seinem Pop-Rock-Bereich rausgeht. Und das macht er ja des Öfteren und das macht er sehr, sehr gut. Auch da ist er jemand, der leidenschaftlicher Musiker ist und sein Publikum auch woanders mitnimmt. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Aber es darf auch nicht vorverurteilt werden, wenn man aus der Klassik kommt. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, heutzutage ist das so wertvoll, ein Publikum zu bekommen. Und natürlich muss man dafür auch knallhart arbeiten und gute Projekte auswählen. Aber man darf nichts vorverurteilen. Ich glaube, da steht man sich selber im Weg, wenn man Musik liebt.
Jetzt haben Sie die dritte Möglichkeit, sich ein Stück auszusuchen.
Dann würde ich vorschlagen, als dritten Musikwunsch von Jascha Heifetz, denn es gibt nur eine brillante Aufnahme, also es gibt sicherlich auch mehrere, aber das ist meine Lieblingsaufnahme von dem Korngold Violinkonzert und er hat einen wunderschönen zweiten Satz geschrieben und Heifetz hat es perfekt interpretiert.
Jascha Heifetz spielt den zweiten Satz aus dem wunderbaren Violinkonzert von Erich Wolfgang Korngold. Und David Garrett findet es seine Aufnahme des Stücks, die er am liebsten hört. Eines Stücks, was noch gar nicht so lange wieder in den Spielplan erschienen ist, nachdem man Korngold von dem Verdikt, er sei ja nur ein Filmkomponist, freigesprochen hat und auch entdeckt hat.
Freigesprochen, das ist ein wunderbares Wort dafür.
David Garrett ist zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Wir haben über die Kritik an dem, ja nicht an ihn persönlich, die gibt es auch sehr beleidigend oft. Das hat mit den sozialen Medien zu tun.
Ich finde, solange es gut geschrieben ist, habe ich immer Respekt vor Kritiken. Ich erinnere mich an eine, das ist so eine persönliche Anekdote, und zwar, das war, glaube ich, eine Woche, nachdem der Film Paganini rausgekommen ist. Habe ich ein Management und ab und zu legen sie mir irgendwas vor. Mittlerweile wissen die natürlich auch, dass ich da nicht so viel Wert drauf lege. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Den Film habe ich in erster Linie gemacht, weil meine große Leidenschaft auch die Filmmusik ist. Einen Film musikalisch zu untermalen, das war immer ein ganz, ganz großer Traum von mir. Und deswegen war dieses Projekt ja auch für mich wahnsinnig spannend. Dass ich nicht der größte Schauspieler bin, das habe ich nie für mich deklariert. Aber bei einem Film, wo es um Niccolo Paganini geht und wo es um das Visualisieren von Paganini geht, was ja auch ein großer Bestandteil von der Faszination Paganini ist, da kann man halt keinen Johnny Depp nehmen und ihm Geige beibringen über 6 Monate. Da war ich sozusagen doch die bessere Wahl. Aber es war dann noch der ein oder andere, der meinte, meine schauspielerischen Fähigkeiten in Frage zu stellen, was ja völlig in Ordnung ist mit mir. Und eine Kritik erinnere ich mich bis heute dran, die war so toll geschrieben. Es war ein furchtbarer Zerriss meiner schauspielerischen Fähigkeiten, aber es war so toll geschrieben, dass ich das wirklich auf der einen Seite natürlich ein bisschen hart fand, aber wie gesagt, es war toll geschrieben, insofern Respekt.
Aber wenn man liest, David Garrett als, ich zitiere, Meister verpoppter Häppchenkultur, der kein Violinkonzert mehr auf die Reihe kriegt. Also ich persönlich.
Sie wissen, dass das nicht stimmt.
Würde mal ein bisschen schlucken. Ja, vor allem, weil es anonym im Netz steht. Das ist, glaube ich, das Problem heute.
Ja, aber was sind das für Menschen, die sich anonym über jemanden auslassen? Also ich finde, da kann man wirklich sehr, sehr kurz drüber nachdenken und sich auch vorstellen, wer so viel Zeit hat, sich mit anderen zu beschäftigen und andere so niederzumachen, obwohl es ja auch nicht stimmt, da sind andere Interessen vorhanden, die will ich gar nicht nachvollziehen können. Ist auch, glaube ich, ganz gut so.
Nehmen Sie teil an den Social Media? Haben Sie ein Twitter? Natürlich haben Sie das Facebook, aber nehmen Sie da aktiv dran teil?
Ja, man lernt auch ein bisschen damit umzugehen. Also es gibt Sachen, die ich vielleicht vor 2, 3 Jahren gepostet hätte, die ich jetzt auch nicht mehr posten würde. Mehr und mehr versucht man natürlich auch sein Privatleben zu schützen, weil man sich ja dann doch irgendwie ein bisschen ans Messer liefert, wenn man vielleicht zu viel preisgibt. Und es geht ja auch nicht um mich als Privatperson, sondern in erster Linie sollte es immer um mich als Künstler gehen. Und so versuche ich diese Social Networks auch zu benutzen.
Eine andere und letzte Form von Kritik ist die, ich hatte es vorhin schon angesprochen, das, was Sie mit Werten zeichnen, ich nenne es mal Inhalte der klassischen Musik, bei der spricht man ja gerne von Inhalten, ohne dass man das jetzt konkretisieren muss. Und ein Vorwurf lautet, David Garrett macht aus klassischen Themen, Motiven, aus Stücken, die man kennt, ja, Melodien, eingängige Motive, macht er so 4-Minuten-Häppchen, so wie es oft im Radio ja auch gebraucht wird. Aber da sagen die ja, das geht doch nicht. Eben eine Brahms-Sonate dauert halt 20 Minuten und dann kann er nicht 3 Minuten daraus machen.
Kann ich schon. Wie konnte ich? Ach, da muss man gar nicht kontern. Also für mich ist es natürlich, bei einem Crossover-Programm geht es um Unterhaltung. Und es geht auch darum, Musik vorzustellen. Wenn man Klassik von mir hören möchte, kriegt man die auch zu hören. Ich lege wahnsinnig viel Wert darauf, dass mindestens 50% meiner Konzerte Chor-Klassik sind. Aber man muss die Option auch haben. Und ich glaube, dass, wie gesagt, als Einstieg finde ich das überhaupt nicht verwerflich. Ganz im Gegenteil.
Ich habe mal ein Konzert gehört von Ihnen in der Alten Oper in Frankfurt. Das ist schon ein bisschen her. Da haben Sie nicht wie im klassischen Konzert tiefgreifende Programminhalte verteilt, sondern einfach einen Zettel oder irgendwas, was auch sehr persönlich ist, mit vielen Bildern und so. Ja. Und da stand dann neben vielem anderen auf einmal Brahms Sonate Nummer 2. Das ist ein schwieriges Stück, da müsste mal eine halbe Stunde sitzen bleiben. Das haben Sie gespielt, ohne mit der Wimper zu zucken, vor einem Publikum, was damit nicht gerechnet hat.
Ja, aber das ist doch das Tolle. Ich finde, gerade weil man diese Bandbreite auch musikalisch hat, ich habe auch keine Angst davor, dass, wenn ich jetzt etwas Klassisches spiele, dass das nicht auf Verständnis trifft. Ganz im Gegenteil. Also diese Furcht habe ich sehr, sehr früh auch abgelegt. Es gab ein ganz interessantes Gespräch. Ich bin mit Basel Philharmonic unterwegs und Dennis Russell Davis gerade, und in der ersten Hälfte wird Tschaikowski 4. Sinfonie gespielt. auch in der Blackbox in Kempten. Das ist ja nicht jetzt so der traditionelle Klassiksaal, dementsprechend war auch nicht so das traditionelle Publikum da. Und der Orchesterdirektor kam nach dem Konzert auf mich zu und meinte, puh, er war so ein bisschen unsicher, ob das Publikum die erste Hälfte annehmen würde. Ist doch eine lange Symphonie. War dann trotzdem so begeistert, dass es Standing Ovations gab. Und er findet das ganz großartig, dass das Publikum so reagiert. Also da hat man direkt gemerkt, dass er ein Stück weit Angst gehabt hat, dass klassische Musik nicht funktioniert. Aber habe ich nicht. Musik, wenn sie gut ist, funktioniert. Sie hat dieselbe emotionale Palette, die wir auch bei Pop, Rock und Jazz haben. Es ist vielleicht eine andere Instrumentalisierung. Aber gute Musik wird immer das Herz erreichen. Da darf man keine Angst vor haben.
Das nimmt so ein bisschen meine nächste Frage vorweg, David Garrett. Sie können es vielleicht besser beurteilen als viele andere. Wo liegt die Zukunft des Konzerts? Vielleicht des klassischen Konzerts besonders, aber auch die Rockmusik oder Popmusik oder alles, was dazu gehört, hat es im Zeitalter von YouTube und Spotify und diesen ganzen Dingen ja auch nicht einfacher. Wo geht das hin?
Also ich kann Ihnen eins sagen, Live-Musik wird nie von dieser Welt verschwinden. Live-Musik, egal in welchem Genre, Crossover, von mir aus auch. Live-Musik, das ins Konzert gehen, da muss man nie Angst haben. Auch die klassische Musik darf nicht Angst haben, da irgendwie Publikum zu verlieren, weil Musik selber, gerade wenn sie live gespielt wird, immer Magie ist.
Ich kenne junge Leute, die sagen, in puncto Kleidung, Verhaltensregeln im klassischen Konzert, die sagen, ach ja, wenn ich mal in die Oper gehe oder ins Konzert, da brezel ich mich auch mal auf. Das macht mir auch Freude.
Also ja, diese, kann ja auch Spaß machen.
Dieser Gestus, so wie wir das früher gemacht haben, wir gehen jetzt bewusst noch mit Jeans und verlappten Klamotten ins Konzert, auch um die Leute ein bisschen zu ärgern, die da sitzen auf ihren Abonnementsplätzen.
Das war das jeweils unsere Jugend. Ich habe noch nie probiert, jemanden zu ärgern, aber vielleicht so eine gewisse Haltung von wegen, es ist, ich sehe auch nicht den Zusammenhang zwischen, was man trägt und wie man spielt. Ich bin da vielleicht etwas unprätentiöser, denn ganz ehrlich gesagt, wenn man mir einen Anzug anzieht und ich Beethoven spielen muss oder wenn ich mit einer Jeans und einem T-Shirt Beethoven spiele, ich spiele ja keine Note anders. Entweder spiele ich es gut oder nicht gut, egal was ich trage. Aber man sollte sich auch nicht hinter einem Anzug verstecken, nur weil man denkt, es macht die Musik besser. Das tut es nicht.
Aber der Habitus des klassischen Konzerts ist ja doch der des Gediegenen und das bricht.
Ja, aber das, entschuldige, dass ich Sie unterbreche. Der Habitus des Klassikkonzerts hat sich auch über die letzten 300 Jahre wahnsinnig verändert. Sie haben vorher über Oper geredet. Die Leute haben sich ja zeitgemäß damals auch angezogen. Ins Konzert sind sie gegangen, aber in Klamotten, die sicherlich auch zeitgemäß waren. Abgesehen davon hat man auch gerade in Italien sehr viel Wert drauf gelegt, auch mal mit verdorbenem Obst hinzufahren, um daraus auch seinen Unmut kundzutun, wenn jemand mal nicht gut gesungen hat. Ja, da war eine Leichtigkeit auch im Publikum. Die haben auch gebuht, wenn es mal nicht gut war. Ich bin schon oft in Konzerten gewesen, wo jemand mal nicht gut gespielt hätte. Ich würde mal sagen, vor 200 Jahren hätte man es ihm gesagt, auch während des Spiels. Insofern, jetzt können wir lange debattieren, was der eigentliche Habitus im klassischen Konzertsaal ist. Ist für mich zu konservativ geworden, zu ehrfürchtig. Nur weil Klassik einen gewissen Stellenwert in unserer Gesellschaft hat, heißt es nicht, dass man mit allem zufrieden sein muss und auch ehrfürchtig sein muss. Wenn etwas nicht gut ist, sollte man dies auch sagen.
Das hat auch was mit Sozialgefüge, mit Bildung,
viel auch, damit
auch mit ein bisschen Dünkel gelegentlich zu tun.
Es muss großartig sein, weil es Klassik ist. Ich kann Ihnen eins sagen, der ein oder andere behauptet immer, was spielt er für Musik, Crossover und Pop und Rock und Metallica, Michael Jackson und so weiter. Dann wird auch die Klassik so eine Schublade getan, als wenn es nur in der Klassik großartige Musik und großartige Komponisten gab. Da gibt es auch ganz, ganz viel Schrott. Den gibt es auch in Pop, den gibt es in Jazz, den gibt es im Rock'n'Roll. Und es gibt die großartige Musik im Rock, im Pop und im Jazz und auch in der Klassik. Das ist eine falsche Unterscheidung, meines Erachtens.
Sagt David Garrett. Jetzt haben wir in der Sendung Doppelkopf in H2 Kultur drei ganz verschiedene geigerische Musik von ihren Vorbildern gehört, tolle Aufnahmen, mit denen sie auf die Insel zur Not verreisen. Jetzt kommen sie selbst, das muss schon sein, einmal in der Sendung.
Ich hatte jetzt was ganz anderes im Kopf gehabt.
Den Teufelsgeiger, den sie ja gespielt haben. Sie haben darauf angespielt, auf diesen Paganini-Film. Was möchten Sie unserem Publikum vorführen?
Es ist etwas, was jeder von euch kennen wird. Ich würde das sehr, sehr gerne jetzt zum Abschluss nehmen, denn es zeigt, wie zeitgemäß und wie populär jemand wie Niccolo Paganini auch Musik arrangiert hat. Jeder kennt die Melodie, Mein Hut der Dreiecken. Und dieses Stück hat Paganini, und nicht nur dieses Stück, sondern viele populäre Arien, die damals so die Popstücke der Vergangenheit waren, hat er für die Geige neu arrangiert, virtuose Stücke draus gemacht, 3-4-Minuten-Stücke im Übrigen. Und um jetzt mal darauf zu sprechen zu kommen, es geht also. Ja, es zeigt wirklich auf, wie entspannt auch oder gerade vor 200 Jahren Menschen auch mit klassischer Musik umgegangen sind. Und diese Entspanntheit wünsche ich mir ein Stück weit zurück. Karneval in Venedig von Niccolo Paganini. Und wir haben es etwas anders interpretiert, aber der Geigenpart ist original belassen.
Doppelkopf in H2 Kultur mit David Gerrit, dem Geiger, der in diesem Jahr den Frankfurter Musikpreis bekommen wird. Gastgeber war Andreas Bomba. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich habe mich sehr gefreut.